In der heutigen Folge des Audiobeweis sprechen wir über den ersten Auftritt der Österreicher bei der Europameisterschaft. Das knappe 0:1 gegen Frankreich. Und wir arbeiten das Spiel auf mit einem Mann, der in Österreich äußerst bekannt ist als ehemaliger LASK-Trainer und natürlich auch seine Zeit als Spieler war hervorragend. Valérien Ismaël, ehemaliger U21-Teamspieler der Franzosen. Außerdem ist Johannes Hofer, unser rasender Reporter, vor Ort bei der Europameisterschaft dabei. Der ist schon wieder auf dem Weg nach Berlin, also ständig auf Achse. Und das ist natürlich auch unser Sky-Kommentator David Eder, der heute auch beim Audiobeweis am Start ist. Der Mann, der für Sie das Champions-League-Finale in dieser Saison kommentiert hat. Viel Spaß mit dem Audiobeweis, entweder als Podcast oder als Videocast.
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast.
Herzlich willkommen beim Audiobeweis, natürlich als Podcast und auch als Videocast für Sie bereitgestellt. Wir sprechen über die Europameisterschaft und machen das heute mit einem ausgewiesenen Experten in Sachen Fußball. Wir machen das mit Valérien Ismaël, der uns netterweise zugeschaltet ist. Servus, Valérien.
Servus an alle.
Und natürlich auch mit Johannes Hofer, unserem rasenden Reporter bei der Europameisterschaft, auch ein Fachmann, was Fußball betrifft. Servus, Johannes.
Servus, grüß euch. Schön, und, dass ich dabei sein kann.
Ja, und David Eder ist auch bei uns, der Sky-Kommentator, der dieses Jahr das Champions-League-Finale kommentieren durfte. Also auch hier fußballerische Fachkompetenz extra für Sie nach diesem Spiel Österreich gegen Frankreich. Servus, David.
Hallo in die Runde.
Ja, Valérien, dann beginnen wir gleich bei Ihnen. Wie geht's Ihnen aktuell? Wie sieht aktuell ein Tag bei Ihnen während der Europameisterschaft aus?
Danke, mir geht's gut. Bin zu Hause, kümmere mich um meine Familie. Zeit eine Daddy zu sein. Viel zu tun mit Kindern, die in der Schule gehen, auch der Schule Hausaufgabe und die sind auch sportlich unterwegs, trainiere dreimal die Woche beim Turnen, so dass das erstmal, das ist viel zu tun und dann eben auch natürlich mit meinem Job Fußball zu schauen, Gespräche zu führen, zu reisen, also es ist nicht langweilig.
Das hört sich auf alle Fälle so an, als wäre es nicht langweilig. Die Kinder sind Turner. Spannend.
Ja,
genau. Keine Ballsport-Gene weitergegeben? Oder haben die gesagt, der Papa hat so oft gegen den Ball getreten, das interessiert uns überhaupt nicht?
Nein, die haben kein Interesse für Fußball, die Mädels. Turnen ist eine große Leidenschaft und die sind wirklich 100% dabei. Ja.
Sehr schön. Das heißt, die Familie Ismaël sportlich tiptop aufgestellt. Valérien, gestern eben dieses Spiel von Frankreich gegen Österreich, ein 1:0-Sieg für Ihre Franzosen. Wie haben Sie denn das Spiel gestern erlebt? Kann man sagen, mit einer blutigen Nase davongekommen?
Ja, kann man so sagen. Wobei, muss man ein bisschen einordnen, die Leistung. Ich glaube, dass die, wenn man Frankreich gesehen hat, in unterschiedliche Turniere, ob WM oder EM, die starten immer solche Turniere mit solchen Leistungen und solchen Ergebnissen. Es geht klar um Ergebnis, das Spiel zu gewinnen, egal wie, um das Selbstvertrauen zu tanken und dann der Druck ein bisschen aus der Kessel rauszunehmen. Von der Leistung her gestern, ich denke, das war kein schönes Spiel. Österreich hat versucht, durch was man kennt, diese Pressing, diese Intensität, die Franzosen ein bisschen zu Fehler zu zwingen oder das Spiel rauszunehmen, was es nicht gelungen ist. Frankreich ist eigentlich hat das Spiel gut kontrolliert. Allerdings, das war keine große Chance, gerade in der ersten Halbzeit zu sehen. Dann wiederum, ich glaube, dass in der zweiten Halbzeit die Riesenchance von Mbappé bei Stand vom 1:0 hätte vielleicht der Spielverlauf geändert für Österreich, aber dadurch, es bleibt bei 1:0 und 1:0 ist immer gefährlich am Ende. Man kann immer eine Freistoß, eine Eckbälle-Situation kommen. Aber am Ende glaube ich, dass Österreich hat vielleicht in der letzten Drittel den Mut gefehlt, um wirklich den Abschluss zu suchen und versuchen, die Franzosen weh zu tun. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet von Österreich auf diese Seite, dass man sagt, okay, das wird wirklich gefährlich für die Franzose. Die Intensität war gut, die Aggressivität war gut, vielleicht zu viel in der ersten Halbzeit, aber sonst was weniger dann zu bieten, spielerisch auch viele Fehler im Spielaufbau. Da müssen die noch arbeiten, weil auf diesem Niveau ist es wichtig, dass du auch das Spiel kontrollierst und dass du dir selbst auch Chance kreierst.
Das war schon eine sehr ausführliche Analyse der Eindrücke. Johannes, du warst gestern noch im Stadion, konntest auch mit den Spielern nach dem Spiel sprechen. Wie war denn da so der Grundtenor, die Grundstimmung nach dieser 0-2-Niederlage?
Ja, es war schon einiges an Enttäuschung auch mit dabei. Beispielsweise Marcel Sabitzer war überhaupt nicht zufrieden mit der Leistung, hat gesagt, dass das Team das auch besser kann. Also das sagt dann schon auch einiges über das österreichische Nationalteam aus, dass trotz, ich nenne es jetzt mal ein bisschen überspitzt, heroische Leistung, die dann am Ende doch nicht ganz gereicht hat, ein bisschen österreichisch ehrlicherweise, dann doch eine Unzufriedenheit im Team, das ist schon auch irgendwo Teil dieser Entwicklung, die das Nationalteam unter Ralf Rangnick genommen hat. Denn beispielsweise, ich nenne jetzt einfach mal vor 5 Jahren, wäre da vielleicht noch sogar ein Stolz mit dabei gewesen auf so eine Leistung. Und jetzt ist aber irgendwie, ja, überwiegt die Enttäuschung. Und das sagt dann schon einiges aus, meiner Meinung nach.
David, wie hast du das Spiel gestern gesehen? Wie würdest du auch die Leistungen dieser beiden Teams, die Franzosen und die Österreicher, am Ende einordnen? Auf der einen Seite, wir haben es von Valerie gehört, es geht einfach bei einem Turnier um Ergebnisse. Es geht darum, dass man gut in dieses Turnier reinstartet, um ein bisschen Druck rauszunehmen, weil sie ja einer der großen Favoriten auf den Titel sind. Auf der anderen Seite Österreich vielleicht so ein bisschen die Underdog-Rolle in diesem Bewerb, mit Außenseiterchancen weit zu kommen. Wie ordnest du das ein, was du gestern gesehen hast?
Na, ich glaube, dass Österreich einen wirklich guten Plan hatte, wie sie reingehen. Sie waren wahnsinnig flexibel, auch in der Grundordnung, was ja echt schwierig ist. Du kannst die Nationalteam natürlich Automatismen nicht so einschleifen wie in einer Clubmannschaft. Das heißt, du hast wenig Zeit, du musst dann trotzdem auf die Gegner nochmal individuell eingehen. Und gerade Frankreich doch über weite Strecken so zu kontrollieren, mal mit 3, mal mit 4 in der Defensive, besonders rechts das Dreieck zwischen Posch und Leimer und Seiwald, war für mich extrem interessant, in unterschiedlichen Anordnungen mit und ohne Ball irgendwie Mbappé und Hernandez da in Schach zu halten. Also das ist schon interessant, wie sie es gemacht haben. Und das hat auch über weite Strecken funktioniert. Ich glaube, das große Problem war, und da sprechen wir aber von Kritik auf enorm hohem Niveau, ist dann einfach, dass du nach Ballgewinnen, die nicht oft vorkommen gegen so eine gute Mannschaft, auch diesen Übergang schaffst in die Offensive. Und da sind wir beim Thema, was Valerio Ismail angesprochen hat. Es gab dann nicht den ganz großen Druck von Österreich auf hinten raus, auf das 1-1, nicht die ganz großen Chancen. Und das ist der letzte Schritt, der wahrscheinlich dann auch zur Unzufriedenheit bei den Österreichern geführt hat. Ich glaube aber auch, dass sich Frankreich enorm strecken musste. Also das war schon fordernd für die Franzosen. Und das konnte man dann auch in den Interviews hören.
Und es ist natürlich auch so, dass die Lösungen im letzten Drittel dann immer die Lösungen sind, die gefragt sind, um Spiele zu entscheiden, um auf diesem Niveau Spiele zu entscheiden gegen eine Weltklasse-Mannschaft, wie es eben Frankreich ist. Valerie, hat sich das Bild von Österreich in den letzten Wochen, Monaten in Frankreich großartig verändert? Wie sehr wurde das auch mitbekommen, wie sich Österreich präsentiert? Oder ist die Grand Nation dann so, dass sie sagt, ja, aber wir sind Frankreich, also Österreich, schön, aber das müssen wir gewinnen.
Nein, die Vorbereitung war ganz klar fokussiert, der Respekt war da. Man könnte nicht wirklich einordnen, was auf die Franzose zukommt, das muss man sagen. Das war so viel offene Frage. Aber hat man gesehen, dass die Franzose sehr, sehr gut vorbereitet war. Die sind nicht im Konter reingelaufen. Wenn es einmal passiert, dann könnte die das abfangen. Einmal haben die Glück gehabt, die einzige Torchance, klare Chance für Österreich. Aber sonst im Grunde genommen, die waren sehr konzentriert, fokussiert und wussten ganz genau, dass der Umschaltspiel eine ganz große Stärke von Österreich ist, und das dann haben die unter Kontrolle gehabt. Die haben den Gegner ernst genommen, aber der Fokus war, wie ich gesagt habe, auf das Spiel zu gewinnen. Didier Deschamps ist sehr, sehr pragmatisch, was das angeht. Es geht nicht um schön zu sein in einem Turnier und gerade im ersten Spiel. Die Wichtigkeit, diese erste Siege, erste Spiel ist enorm wichtig und gibt das Tempo für den Rest der Wettbewerb. Und es ist klar, dass die Mannschaft sich steigern vom Spiel zu Spiel durch das Selbstvertrauen, durch das, dass man vielleicht frühzeitig sich qualifiziert hat, dass jeder auch zu Spiel kommt und dann kreiert man seine Momentum und dann steigert die Leistung.
Wie bewerten Sie, Valerie, auch die Arbeit von Didier Deschamps? Sie haben es gesagt, er ist ein Trainer, der es teilweise sehr pragmatisch angeht, der einen klaren Plan hat. Dieser klare Plan muss verfolgt werden. Stelle ich mir aber relativ schwer vor bei Spielern mit dieser enormen Qualität, die auch selber Spiele entscheiden wollen. Also da sind ja lauter, wenn man es auf Österreichisch sagt, lauter Primgeiger drinnen, die alle auf diesen Plan einzuschärfen. Ist das die größte Leistung eines Trainers?
Ja, also sehr flexibel. Er hat viel probiert über die Jahre. Er kennt seine Spieler perfekt. Er weiß, wie er die Spieler einsetzt, welche Position, ob das eine 4-4-2, 4-3-3, 4-1-4-1. Er hat mal versucht, auch mit einer Dreiecke zu spielen. Er hat alles probiert. Vor allem, wenn Giroud auf seine Prime war, hat er auch um Giroud und Griezmann hat er alles gedreht. Jetzt ist mehr Mbappé das zentrale Figur und das Offensivspiel wird um ihn herum konstruiert. Und das hat er immer wieder gut geschafft, aber mit immer der gleiche Motto. Ist einfach, es geht um das Spiel zu gewinnen, die Siegermentalität. Und gerade in einem Turnier, es ist einfach es geht um die 3 Punkte. Erstmal, es geht um komm raus aus der Gruppenphase, und das ist das Wichtigste. Und danach kümmern wir uns um die Leistung der Mannschaft.
Ja, und er hat ja auch, wenn man da vielleicht eine Personale rausnehmen will, mit dem N'Golo Kanté einen ins Team einberufen, der jetzt nicht mehr auf dem allerhöchsten Niveau spielt, möchte jetzt die saudische Liga nicht kleiner machen, als sie vielleicht ist. Aber das war vielleicht auch überraschend, und dass der dann so spielt gestern. Also es wäre nie weg gewesen, oder David?
Ja, er verlernt es halt nicht. Also er weiß genau, welche Räume er schließen muss. Die physischen Anlagen hat er einfach. Also genau deswegen hat ihn ja auch geholt, weil er weiß, was er kriegt. Also ein ziemlich einfaches Rezept. Aber wenn du so viele Offensivspieler hast, die halt nicht immer gerne jeden Meter zurück machen, brauchst du gerade so einen wie Kanté, gerade gegen Österreich, glaube ich auch, wo es darum geht, Räume zu schließen. Hat funktioniert.
Ja, Johannes, du warst im Stadion. Jetzt haben wir diese physische Thematik angesprochen, die ja bei den Franzosen exorbitant ist. David hat es auch schon angesprochen. Mbappé und Hernandez auf einer Seite. Also die würden wahrscheinlich jeden österreichischen Rekord im 100-Meter-Sprint zumindest gefährden. Die spielen da auf der Seite überragend. Und Österreich hat das aber ganz gut abgefangen. Wie ist das so im Stadion, wenn diese Sprinter dann richtig anziehen?
Naja, so oft war sie zum Glück gar nicht zu sehen, dass Kylian Mbappé dann wirklich in den Sprint gekommen ist. Einmal, als er da alleine aufs Tor gelaufen ist, weil er hat angesprochen, diese Möglichkeit. Aber natürlich ist da ein brutaler Druck dahinter und da war schon ganz klar zu sehen, dass da Vorsicht ganz klar an erster Stelle gestanden ist bei Österreich. Es ist aber schon auch im Stadion dann immer wieder ein bisschen ein leiser Rohr durchgegangen, als dann die linke Seite angefangen hat, irgendwie aufzuziehen. Insgesamt war aber dann natürlich das große Thema nach der Partie der Nation, de la Nation.
Ja, Kylian Mbappé hat Bekanntschaft gemacht mit Kevin Danso.
Mit seiner Schulter.
Ja. Nasenbeinbruch hat furchtbar ausgesehen, muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Jetzt ist Kylian Mbappé natürlich, könnte der Spieler der Europameisterschaft werden, brauchen wir überhaupt nicht darüber sprechen. Der war auch schon wieder zu Scherzen aufgelegt, hat dann auf Twitter, rausgehaut. Ja, habt ihr vielleicht eine Idee für eine Maske? Wir wissen natürlich alle die Anspielung auf die Teenage Mutant Hero Turtles Maske. Aber Valerie, was würde das bedeuten, wenn Kylian Mbappé nicht spielen kann im nächsten Spiel? Oder ist das vollkommen egal, weil die Qualität einfach so hoch ist und dann spielt halt Giroud und es wird ein bisschen, oder Kolo Muani kommt rein. Also das ist ja unglaublich.
Nein, ich glaube, das ist schon ein Riesenunterschied. Das ist ein Unterschiedsspieler. An so einem Turnier, da brauchst du deine Unterschiedsspieler. Das hat man gesehen bei der WM, wie Messi wichtig war für Argentinien. Er hat seinen Moment, hat man gesehen gestern, ein zerfahrenes Spiel. Und Kylian Mbappé hat seine Momente in der zweiten Halbzeit, wo er allein aufs Tor läuft. Und dann ist er dafür da, um die Tor zu machen. Und für diesen Moment wird er gebraucht und sehr, sehr wichtig für die Mannschaft. Seine Ausfall wäre natürlich eine schwere Schlage. Keine Frage, dass die Qualität da ist, um das zu kompensieren. Aber mit Kylian Mbappé, die Mannschaft ist natürlich, tritt komplett anders auf.
Ja, und wir gehen wahrscheinlich alle davon aus, dass er mit Maske oder wie auch immer, ein paar Schmerzmittel werden vielleicht auch dabei sein, im nächsten Spiel gegen Holland wieder auflaufen wird, weil er einfach der Unterschiedsspieler ist und er ist die Identifikationsfigur eines Fußballteams oder sogar eines ganzen Landes.
Ja, also ich glaube, die Rolle in Frankreich von Mbappé ist unglaublich. Also sein Wort hat so ein Gewicht. Haben wir auch vor dem Spiel gesehen, wenn er sich zu politischen Dingen äußert, was jetzt nicht allzu häufig vorkommt, aber wenn er es tut, dann hören ihm die Menschen zu. Auch die Verbindung zur Politik, er wird immer wieder gerne inszeniert, weil er ja sozusagen der Kronprinz ist. Ich glaube, Valérie Ismaël kann das noch viel besser beurteilen. Aber sein Standing, unglaublich. Also echt ein Superstar-Status, den man selten sieht.
Johnny, darf ich ganz kurz da was einwerfen? Ich habe noch selten oder noch gar nie eine Pressekonferenz erlebt im Vorfeld des Spiels, wo genau eine sportliche Frage gestellt wurde an Kylian Mbappé in diesem Fall. Und sonst ging es eben nur um das politische Thema. Das sagt dann schon auch einiges darüber aus, genau das, was David gerade gesagt hat, eben, dass er dieses Standing im Land hat. Und jetzt natürlich bitte, Valerian, die Einschätzung.
Gibt es einen berühmteren Franzosen als Kylian Mbappé?
Nein, momentan ist es klar, dass er polarisiert durch seine Wechsel zu Real Madrid, durch seine klare Position, der immer wieder gezeigt hat, ob das gegen Paris Saint-Germain oder gegen die Nationalmannschaft, wo er gekämpft hat für die Imagerechte, hat er sich klar positioniert und gezeigt, dass er keine Angst auf Konfrontation zu gehen, und er hat sich ein Profil geschafft. Und jetzt, wenn es um politische Themen, also in 2 Wochen sind Wahlen in Frankreich, extrem wichtig für alle Franzosen, dann haben die sich auch klar positioniert, klare Meinung gesagt und zeige auch, dass er in der Lage auch ist, diese Themen auf sich zu nehmen. Oh, aber trotzdem fokussiert bleiben auf dem Spielfeld. Und das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, warum Kylian Mbappé sehr gefragt ist, weil er in der Lage ist, das zu klären ohne Problem. Manche Spieler tun sich schwer, die Leistung leidet darunter meistens, aber bei ihm ist es so, dass er da überhaupt kein Problem damit.
Ja, und wenn er sich wahrscheinlich zur Präsidentenwahl aufstellen lassen würde, wäre es ein Erdrutschsieg.
Ob das so weit kommt, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, er hat auch sich klar positioniert und gezeigt auch, dass durch seine Leistung würde nicht darunter leiden. Und das ist, was die Franzosen lieben, dass jemand noch eine klare Meinung hat, sich zeigt dafür, ein Laut dafür zeigt und nützt auch seine Sport. Auch eine Plattform, um gewisse Botschaft rüberzubringen, aber ohne zu übertreiben. Ich glaube, muss man immer wieder die Balance zu finden. Fußball ist ein Sport, es ist keine Politik Schachbrett, aber es gibt ein paar Themen, die man reinwerfen kann und trotzdem seine Leistung bringen kann. Das macht er momentan sehr gut.
Weil er auch in der französischen Mentalität oder Selbstermächtigung, die Stimme zu erheben, sich zu äußern. Also ja, die Macht und das Wort des Volkes. Schon interessant, dass dann eben eine Figur aus dem Sport so vorangeht, auch in politischen und historischen Themen.
Das definitiv. Und Valérie hat es, glaube ich, ganz gut umschrieben, welche Aura auch ja Kylian Mbappé umgibt und dass er eben trotzdem seine Leistung bringt. Aber wenn wir einen ausgewiesenen Fachmann, vor allem was unter anderem auch die Defensivarbeit als Spieler damals bei uns haben, nämlich Valérie Ismaël, 3-mal deutscher Meister gewesen, Champions-League-Spieler, U21 Nationalteamspieler Frankreichs gewesen, unter anderem mit Thierry Henry gemeinsam gespielt. Valeria, wie bewerten Sie die Leistung der österreichischen Defensivabteilung gegen die wohl stärkste Offensive des Turniers? Nehmen wir zum Beispiel Kevin Danso raus, der in Frankreich spielt, der gestern, kann man so sagen, richtig gut bis überragend war.
Ich würde unterteilen zwischen Arbeit gegen den Ball und mit dem Ball. Also gegen den Ball war Österreich exzellent. Die waren sehr aggressiv. Vielleicht so aggressiv, weil ich glaube, dass die gelbe Karte von Mouene und Wöber sehr früh in das Spiel hat vielleicht beeinflussen das Tor von Mbappé. Wo Mouene konnte nicht richtig reingehen in den Zweikampf. Er musste wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Die haben versucht zu pressen. Die haben mit Intensität gespielt. Die waren sehr gut organisiert. Das war klar zu sehen, was man kennt. Wiederum mit dem Ball, finde ich, in der Spielaufbau, die haben sich nicht viel zugetraut, viele Ballverlust, viel Ball direkt im Aus. Und da glaube ich, da die müssen die steigern, wenn die wirklich eine Chance haben wollen, diese EM weiter zu kommen, weil die so viel Energie wie dieses Spiel gekostet hat, du kannst nicht durch der ganze Turnier reingehen, gerade wenn du alle 5 Tage spielst, dann irgendwann wirst du spüren. Und dann brauchst du natürlich diese Phase mit dem Ball, wo du ein bisschen mehr Kontrolle. Ich fand, wenn Gernot Trauner kam ins Spiel mit Arnautović, wie immer, das hat gut getan, hat man gesehen, dass auf einmal der Ballbesitzanteil auf einmal war 50-50, Österreich hatte mehr Kontrolle. Die können sie mehr die Bälle zuspielen, ohne diese große Chance zu kreieren. Aber zumindest am Ende, die letzten 20 Minuten, hat man das Gefühl, es könnte was passieren. Das glaube ich, wenn die das schaffen, die nächste Spiel reinzugehen, diese Balance zu finden, zwischen dieser Aggressivität nicht zu verlieren, diese Organisation, aber von der anderen Seite auch mit dem Ball mutig zu sein, Chance zu kreieren, 1 gegen 1 zu gehen, mehr auf Tor zu schießen, dann glaube ich, dann die werden sich mehr Chance erhofft, um an das Spiel zu gewinnen.
Dazu muss man auch sagen, dass halt leider mit Alaba und Xaver Schlager wahrscheinlich die beiden Strukturgeber im Spielaufbau auch fehlen. Und ich meine, es hilft ja nichts, aber es dauert natürlich auch ein wenig, bis die anderen Spieler diese Verantwortung übernehmen. Gernot Trauner hat es im Blut, spielt das auch im Club bei Feyenoord genauso. Also drum sind das genauso. Das hat man auch gespürt mit der Einwechslung. Gibt es natürlich andere Qualitäten dann auf, Thema Geschwindigkeit. Aber das ist eben auch die Entscheidung oder die Entscheidungen, die Ralf Rangnick jetzt einfach auch immer wieder treffen muss. Wann setzt er auf welche Spieler, gegen welche Gegner, in welchen Phasen? Alaba und Schlager kannst du wahrscheinlich 1:1 so halt nicht ersetzen.
Weil Sie es auch angesprochen haben, diese letzten 20 Minuten, wie kann ich mir da Valerien Ismail als Fernsehzuseher vorstellen, wenn Frankreich 1:0 führt und Österreich dann schon zumindest in Andeutungen immer wieder vors Tor kommt, die eine oder andere Standardsituation rauskommt, ist es dann der Taktiker, der dann draufschaut und sagt, da sollen wir so, 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 oder kommt dann schon ein bisschen der Franzose raus und sagt, Merd.
Ja, ich habe mich tierisch geärgert. Ich war mit meiner Frau mir geschaut und wie ich gesehen habe, Chance nach Chance. Also Mbappé hatte die Chance, dann diese Flanke von Thuram, wo Griezmann grätscht, dann Thuram nochmal und dann habe ich gesagt, das auf diesem Niveau normalerweise wirst du noch bestraft und Österreich hat noch das Gefühl gegeben, dass die in der Lage auch sind, nachzulegen. Aber Gott sei Dank glaube ich, dass N'Golo Kanté hat einen Bombentag erwischt, dass er wirklich alles abgefangen hat. Sogar dieser letzte Lauf, wo Wimmer allein aufs Tor wäre, nochmal eine große Chance, dann war er wieder da. Dann hat man schon gemerkt, dass auf diesem Niveau es ist wichtig, dass du deine Chance nimmst. Und die Franzosen müssen daraus lernen, wie Österreich, um dann wirklich das nächste Spiel das besser zu machen. Und zumindest, wenn du 1:0 Siege spielst, dann zumindest, dass man das Gefühl, dass du defensiv gut steht. Und deswegen das hat mich tierisch aufgeregt, weil ich wusste, dass alles kann passieren. Und eigentlich ist es das Schönste, dass das Spiel war lebendig und hat man das Gefühl, bis zum Schluss kann was passieren. Es kann der Game Over mit der 2:0 oder es ist noch eine Lucky Punch für Österreich.
Ja, Johannes, wie hast du die letzten 20 Minuten gestern im Stadion erlebt? Valerian hat es ganz gut geschildert. Im Stadion war ja unglaubliche Stimmung, auch schon vor dem Spiel in Düsseldorf, unglaublich viele österreichische Fans, die unterwegs waren. Wie waren so die letzten 20 Minuten aus deiner Sicht, aus der österreichischen Sicht, direkt aus dem Stadion?
Ja, ich fange mal damit an. Es war gefühlt ein rot-weiß-rotes Überzahlspiel auf den Rängen, was mich schon einmal sehr verwundert hat. Dementsprechend gut war die Stimmung dann vor allem in den letzten 20 Minuten. Da hat das Stadion richtig angeschoben. Davor war es durchwegs verhalten eigentlich, aber was ich beeindruckend gefunden habe, war, dass die Franzosen dann auch hinten raus extrem viel auf Zeit gespielt haben, von meinem Eindruck. Und das sagt dann schon auch etwas aus über einen Gegner, dass da definitiv auch ein Respekt da ist und vielleicht auch ein kleines bisschen Angst, da noch den Ausgleich zu kassieren. Oder man kann es natürlich auch anders auslegen, und das war dann irgendwo meine Schlussfolgerung. Was Österreich und Frankreich unterschieden hat in gewissen Details gestern, war dann irgendwo so eine positive Arroganz, so ein Selbstverständnis, so eine Partie dann für sich zu entscheiden. Also diese positive Arroganz, die jetzt die Spieler von Frankreich an den Tag legen, das wäre vielleicht noch etwas, was das österreichische Nationalteam annehmen könnte. Ist es nachvollziehbar, Valerian? So diese Grundattitüde?
Ja, ich verstehe ganz genau, was du meinst. Es geht einfach darum, ist die Einstellung bevor das Turnier und bevor das Spiel. Frankreich hat das Spiel angefangen, um das Spiel zu gewinnen. Österreich, das war mehr, oh, was kommt auf uns zu? Sind wir in der Lage, mitzuhalten? Was ist unsere Organisation? Vielleicht mehr Fokus auf sich selbst in das Spiel. Wie werden wir auftreten? Und die Franzosen, das war, ist egal, wie wir auftreten. Wichtig ist, dass wir das Spiel gewinnen. Und intern heraus hast du klar gesehen, dass die alle Tricks rausgeholt haben, um Zeit zu gewinnen. Und ohne wirklich versuchen, das zweite Tor zu schießen und gesagt, okay, wir machen den Laden dicht jetzt und 1-0 reicht uns. Aber es ist gut gegangen. Ich glaube, dass wenn Österreich aufgetreten wäre von der ersten Minute wie die letzte 20 Minuten, glaube ich, das wäre komplett anders ausgegangen. Und da glaube ich, für das nächste Spiel, Österreich sollte das mitnehmen, dass es geht um die Spiel zu gewinnen. Die wissen, dass die mithalten können, aber die müssen auch gewisse Linien steigern. Aber die Grundvoraussetzung ist diese Winning-Mentalität, die du ansetzen musst. Jetzt ist es wirklich um das Spiel zu gewinnen.
Weil da hat es ja auch diese interessante Szene gegeben mit Kylian Mbappé, mit der gebrochenen Nase, wo er auf der Seite, an der Seitenlinie steht und dann, bevor der Schiedsrichter ihm die Freigabe gibt, ins Feld reingeht, sich wieder hinsetzt, dafür die gelbe Karte bekommt, vollkommen zu Recht. Ist das so eine Situation, wo Sie sagen, komplett unnötig, dass sich Mbappé in der Situation dann noch gelb abholt im ersten Spiel des Turniers? Das kann vielleicht noch eine Auswirkung haben. Oder ist das, dass man sagt, ja, aber wir haben irgendwas gebraucht, dass wir den Rhythmus brechen, dass wir jetzt endlich den Wechsel vollziehen können. Und dann passiert sowas, sagen wir es mal so.
Ich glaube, auf französischer Seite, es war über ihre Taktik überragend gemacht, weil du hast genau diesen Rhythmus unterbrochen. Du bist ein Mann weniger. Und diese Powerplay, du hast klar gesehen, dass Österreich war wirklich in der letzten Drittel und das war nur Welle nach Welle. Und dann diese Rhythmus zu unterbrechen, reinzugehen, dass der Schiri rauskommt, dass er gelbe Karte, dass er erlaubt, die Wechsel statt zu finden. Dann provozierst du Ärger auf die andere Seite, was selbstverständlich ist. Das heißt, der Fokus ist nicht mehr auf das Spiel, der Fokus ist woanders, und da sind, was du gerade angesprochen hast, das sind alle Tricks, die man rausgeholt hat, um den Sieg über die Linie zu bringen.
Johannes, du hast ja nach dem Spiel auch mit den Spielern gesprochen, da war ja auch die Meinung ein wenig, der Schiedsrichter, alle 50-50 Entscheidungen waren gefühlt für die Spieler pro Frankreich. Kannst du diesen Zorn, diesen Ärger verstehen, oder ist das einfach in so einem unter Anführungszeichen knappen Spiel, wenn man 0-2-1 gegen Frankreich verliert, das sucht man dann genau vielleicht diese eine oder andere Situation, die sonst bei einem 0-2-0-3 hätte wahrscheinlich niemand über Jesus Gil-Manzano gesprochen, oder?
Ja, also im Stadion war es schon irgendwo ganz klar ersichtlich, dass eben diese ganzen Schnittbälle, diese 50-50-Entscheidungen tendenziell von Beginn weg für die Franzosen gepfiffen wurden. Jetzt, wenn man Jesus Gil Manzano schon etwas länger verfolgt, dann weiß man, der ist eher einer, die spanische Schule, der für spielerisch dominierende oder spielerisch bessere Teams eher pfeift oder für größere Namen eher pfeift. Das hat sich gestern ganz klar gezeigt. Also großartige Geschenke gab es für Österreich nicht. Dafür viele, viele gelbe Karten, 5 an der Zahl. Und ja, der hat sich schon auch ziemlich den Unmut des ganzen Stadions auf sich gezogen. Da war dann auch noch so eine Situation, als Griezmann liegen geblieben ist und dann gleich wieder rein wollte. Gil Manzano sagt zunächst, ja, du musst jetzt rausgehen, du musst draußen warten. Aber Griezmann lässt nicht locker und dann lässt er ihn halt einfach weiterspielen. Also das sind alles so ganz kleine Dinge, die dann irgendwo auch Bestätigung für mich sind, dass es die Franzosen auch etwas in den Kopf des Schiedsrichters reingeschafft haben. Ganz klar war aber, und das ist direkt nach Schlusspfiff ersichtlich gewesen, da gab es ein unfassbar lautes Pfeifkonzert für den Schiedsrichter von österreichischer Seite. Da hat ja das halbe Stadion gepfiffen, lange nicht mehr so ein lautes Pfeifen gehört.
Ja, ich meine, also ich kann es verstehen aus Spielersicht, den Ärger für die 50-Entscheidungen, das ist dann natürlich immer ein subjektiver Eindruck. Ich glaube, das lag dann schon an der Ansetzung. Also will da niemandem eine Absicht unterstellen oder irgendwie in eine Richtung gepfiffen zu haben. Gil Manzano, Johannes hat es schon angesprochen, ist ein Schiedsrichter, der eine kurze Leine hat, der eher pfeift als nicht zu pfeifen bei engen Situationen. Und wenn du dann ein Duell hast zwischen einer sehr physischen Mannschaft wie Österreich und einer spielstarken Mannschaft wie Frankreich, ergibt es sich irgendwie von selbst, dass natürlich die spielstärkere Mannschaft, die elegantere Mannschaft, die mehr mit dem Ball machen will und weniger gegen den Ball, irgendwann davon profitiert. Also ich finde auch, die gelben Karten waren ja nachvollziehbar, waren erklärbar, die waren regelkonform.
Und das hätte sogar Porsche noch viel früher eine gelbe Karte sehen können, in 15. Minute einmal die Sense ausgepackt bei einem Konter von Frankreich. Also
mich ärgert nur die für Baumgartner. Ich finde es klar vor Maignan am Ball. Sehe das Risiko da nicht so extrem, weil Maignan auch die Entscheidung getroffen hat, zum Ball zu gehen dann in der zweiten Hälfte. Also natürlich hat es für den Schiedsrichter so gewirkt. Ich finde, auf die Gelbe hätten wir vielleicht verzichten können. Aber ansonsten waren das auch keine groben Entscheidungen, die das Spiel verändert oder maßgeblich beeinflusst haben. Also das muss man dann schon auch bei allem Ärger der Österreicher irgendwie einordnen.
Ja, wo sich die Österreicher vielleicht ein bisschen drauf aufhängen, ist, dass es vor diesem Eigentor eigentlich 2 Minuten vorher Eckball für Österreich hätte geben müssen, weil die Top-Chance von Baumgartner, von Maignan, verhindert wurde. Und dann wäre ja das Spiel, das ich sehr viel hätte, Vari. Valera, Sie schauen jetzt relativ konzentriert, sage ich mal, wird das irgendwie aus französischer Sicht wahrgenommen, so Schiedsrichter-Thematiken, oder ist das oft einfach nur immer ein Thema für die Mannschaft, die dann knapp verliert?
Ja, genau, ich glaube, es ist eher eine Thematik für die Mannschaft, die verliert. Ich habe zugehört und alles, was ihr gesagt habt, habt ihr recht. Vom Gefühl her, ich kenne dieses Gefühl, wenn du das Gefühl, dass alle 50-50 Entscheidungen in die andere Richtung gehen. Ich glaube nur, dass nur diese eine Entscheidung für mich war schon krass, dass er keine Eckball gegeben hat, weil dadurch ist entstanden das Tor. Aber das ist so eine krasse Fehler, das ist schwer danach nachzuvollziehen. Wichtig ist, dass man schon angesprochen hat, wie eine Schiedsrichter seine Linie ziehen will. Ist er streng, ist er lockerer? Das Problem ist, wenn er fängt, die Dinge zu mischen. Mal ist er streng, mal ist er lockerer. Und dann kann man nicht mehr nachvollziehen. Und das ist extrem wichtig, schwierig und gefährlich auch in der Spiel. Weil eine Spieler, wenn er sagt, okay, der Schiri ist ein bisschen lockerer heute, ich kann aggressiv in meine Zweikampf reingehen. Und danach für den Gegner wird er anders gepfiffen und dann passiert oft die Probleme und das Gefühl hast, dass der Schiri nicht mehr das Spiel unter Kontrolle hat. Ich würde nicht sagen, dass er nicht das Spiel unter Kontrolle hatte gestern, aber es gab natürlich 2, 3 Situationen, wo ich kann nachvollziehen, aus österreichischer Sicht, dann fragt man sich schon, ob er nicht für Frankreich ist, weil auch wenn ich für Frankreich bin, die Entscheidung würde ich auch genauso beurteilen.
Ja, nur dazu noch. Also natürlich war die Eckballentscheidung krass dann in der Folge. Ich wollte nur sagen, es war nicht unmittelbar logisch, dass daraus dann das Gegentor auf der anderen Seite passiert. Also es war jetzt keine Entscheidung, wo du sagst, es muss rot sein oder es darf kein Tor sein oder was auch immer. Sondern
ja, und die gelbe Karte für Mwene war auch eine klare gelbe Karte und das hat Valerian dann auch angesprochen. Der ist gelb vorbelastet, kann vielleicht in diesen entscheidenden Zweikampf vor diesem Eigentor nicht mehr so reingehen, wie es vielleicht sonst tun würde, weil er dann gelb-rot kassiert, dann war es noch in Strafraumnähe.
Ja, kommt schon in den Strafraum, also weiß ich, aber ohnehin so vorsichtig sein musste, ist jetzt,
auf der anderen Seite kann man mir sagen, wenn Wene den Ball nimmt und einfach ins Auto rausschießt, dann passiert gar nichts in der Situation. Also,
ja, vor allem Gegenteil, ich glaube auch, genau. Also Wöber kann sich wenig Vorwürfe machen. Natürlich hat es blöd ausgesehen, aber der entscheidende Fehler war natürlich der Fehlpass von Wene.
Der eine super Partie trotzdem gespielt hat.
Vom Kollegen, also da ist es losgegangen.
Ja. Johannes, du bist auf dem Weg nach Berlin. Was steht heute noch an? Medientermin vom ÖFB? Was
genau. Passiert? Noch sind wir auf der Autobahn. Um 17 Uhr sind wir dann beim Training des ÖFBs. Das schauen wir uns kurz an. Mal schauen, wie. Heute ist ja ohnehin nur lockeres Regenerationstraining angesagt. Ob alle mit dabei sind, da werde ich mich dann noch einmal melden. Und das ist unser heutiges Programm. Davor gibt es aber jetzt noch einige Stunden deutsche Autobahn für uns.
Dann genießt den Ausblick auf der deutschen Autobahn, genießt das Autofahren. Liebe Grüße an die Kollegen und viel Spaß weiterhin bei der Euro in Deutschland, Johannes.
Kurze Eindrücke aus Deutschland. Bis bald.
Ja, wunderbar. Sehr schön. Valerian, lassen Sie uns ein bisschen allgemeiner über die Europameisterschaft reden. Jetzt haben wir fast alle Teams gesehen in ihren Erstauftritten, ein, zwei Mannschaften, vier sind es nämlich noch, sind noch dran. Welche Eindrücke haben Sie gewinnen können von der Europameisterschaft bisher?
Erstmal schönes Spiel, sehr taktik geprägt, ja, die Balance between eine Dreikette und Viererkette hat man noch deutlich gesehen. Viele Pressing Situation, wenn man das Spiel Belgien gegen Slowakei gestern, hat man nochmal gesehen, dass diese Intensität, dass viele Teams versuchen wirklich auch, wie man in Vereine spielt, versucht, der Gegner unter Druck zu setzen, früh unter Druck zu setzen, um Fehler zu provozieren oder zumindest die weit weg von eigenen Tor zu haben und nicht zu akzeptieren, zu lang diese Ballbesitzphase. Sogar Spanien hat auch ein bisschen von der Ballbesitz abgegangen. Also man merkt schon eine klare Flexibilität, sehr ergebnisorientiert und natürlich die Qualität. Ich glaube, dass gestern durch den Niederlag von Belgien vielleicht wird jetzt die kleinere Mut geben und das noch mal ein paar Überraschungen gibt. Aber sonst glaube ich, sonst alle Favorit sind durchgekommen von der erste wichtige Spiel, der Dreier. Wie ich gesagt habe, der nächste Spiel freut man sich mehr auf der nächste Spiel, weil mit einem Sieg bist du schon qualifiziert. Statt diese Druck zu haben, sagt, du musst gewinnen, sonst fährst du nach Hause. Das glaube ich, viele Mannschaften wollte das vermeiden und deswegen sind die Spiele wie gestern Frankreich oder England nicht so schön gewesen, wie wir uns gehofft haben. Aber ich glaube, dass das gehört auch dazu. Es wird mein Spiel sehr schön sein, ein anderes Spiel, wo es wird sehr taktisch geprägt und uns versuchen, keine Fehler zu machen. Was interessant zu sehen war auch, war zu beobachten, die Spieler, die in Saudi-Arabien spielen. Weil das war natürlich die Frage, auf welchem Niveau kommen die in diese Turnier und hat man deutlich gesehen, dass die eigentlich von der Qualität und von dem Niveau nicht verloren haben. N'Golo Kanté, Carrasco mit dem Belgien war überragend, auch Mitrovic mit Serbien, Milinkovic. Also schon zu sehen, dass eigentlich diese Liga ein gewisses Niveau hat auch. Das war auch eine Diskussion und die Spieler haben diese Frage auch beantwortet.
Hat sich für Sie bei den Mannschaften, die Sie jetzt gesehen haben, vielleicht noch so ein kleiner Mitfavorit noch mehr herauskristallisiert, wo Sie sagen, okay, den habe ich nicht so stark auf der Rechnung gehabt, aber der erste Auftritt, der hat mich so überzeugt, dass ich die jetzt wirklich noch vielleicht ein bisschen weiter nach oben schreibe in meinem Ranking? Oder eigentlich alles wie erwartet?
alles hier wie erwartet. Ich hätte nie erwartet, dass Belgien das Spiel verliert, aber sonst ist bis jetzt alles wie erwartet. Wie ich gesagt habe, der Grund, Meinung von alle Top-Mannschaften ist erstmal diese Gruppenphase zu überstehen und danach ist eine neue Wettbewerb. Danach ist eine K.O.-Runde und dann, ob du die drei Spiele gewinnst, souverän, dann kannst du rausfliegen in die nächste Runde, in der K.O.-Runde, weil einfach dann ein anderer Druck entsteht. Ich glaube, die Erwartungshaltung wird kommen nach der Gruppenphase. Jetzt, diese zweite Spieltag, also heute wird die erste Spieltag zu Ende sein, aber ab morgen mit diesem zweiten Spieltag wird man schon deutlich spüren und sehen, welche Mannschaft dann in Risiko mehr gehen, weil die das Spiel gewinnen müssen und welche Mannschaft dann versucht dann auch schon zu verwalten und durch einen Unentschied und einen knappen Sieg schon sich qualifizieren kann.
David, welche Eindrücke hast du gewinnen können von der Europameisterschaft, von den ersten Spielen, die wir erleben durften? Vor allem viele Tore waren am Anfang dabei. Okay, jetzt am letzten Spieltag ist es wieder ein bisschen weniger geworden durch diese 2-1-0-Siege. Aber trotzdem, Tore waren genügend da und auch sehr schöne teilweise.
Ja, ich schließe gerne mal an beim Thema Flexibilität. Also ich glaube, dass man, wenn man es jetzt im Zeitraum von vielleicht 10 Jahren, 15 Jahren vergleicht, was man erkennen kann, ist, dass die meisten Mannschaften, auch große Mannschaften, viel breiter aufgestellt sind, auch taktischer Natur. Also man muss nur Frankreich gestern nehmen. Ja, sie können auch am Ende im tiefen Block verteidigen, sie können die Grundordnung verändern. Es gibt nicht nur diesen Plan A oder so eine klare Definition der Spielweise, wie es bei den Spaniern vor 10, 15 Jahren war. Tiki-Taka, da wusste jeder genau, was kommen wird, das war erfolgreich. Und du musstest eigentlich gar nicht groß drüber nachdenken, was passiert, wenn der Gegner Plan B oder C herauszieht. Die Spanier machen ihr Ding und es ist erfolgreich. So einfach ist es nicht mehr, für niemanden. Und das ist schon sehr interessant, dass einfach auch die großen Nationen eine große Bandbreite haben, wie sie in Spiele gehen. Ich finde, dass man das auch im Clubfußball, in der Champions League enorm sieht. Und deswegen ist auch für mich, genauso wie für Valerio Ismail, diese erste Phase der Europameisterschaft eigentlich ein Beispiel und ein Beweis der Gesamtentwicklung im Fußball. Also das reicht eigentlich vom Clubfußball der letzten Jahre für mich kaum ab.
Ja, es ist spannend, diese Flexibilität, die Valerio auch schon angesprochen hat. Die Spanier haben sich ja auch anders präsentiert.
Ja, so ein schönes Beispiel, ja.
Extrem stark gespielt gegen Kroatien, aber in Phasen einfach einen unterschiedlichen Ansatz gezeigt, weil sie genau gesehen haben, okay, was braucht das Spiel jetzt? Und das ist äußerst spannend. Weil die Zeit aktuell, haben Sie schon gesagt, ganz am Anfang von unserem Podcast, ein bisschen Family Time, Kinder von der Schule abholen, zum Turnen bringen, Hausaufgaben machen. Jetzt sind Sie aber natürlich auch noch Trainer vom Beruf, sind aktuell frei auf dem Markt verfügbar. Welche Märkte haben Sie denn so im Auge oder sagen Sie aktuell, der Markt ist jetzt Family?
Nein, wir sind offen. Meine Berater, die Agentur, wir arbeiten. Wir haben viele Gespräche geführt. Wir haben uns getroffen mit Vereinen. Manche Vereine habe ich abgesagt. Weil auch vom Gefühl her hat man auch eine gewisse Erfahrung und zu wissen. Das muss auch mit der Familie passen, dass die auch ein Gefühl entwickeln über die Situation. Die letzten Jahre waren sehr, sehr intensiv mit England. Aber es ist alles möglich. Das ist einfach, was der Markt ergibt eigentlich. Es ist immer, man wünscht sich manchmal ein Ding und dann es kommt doch anders, als man sich vorgestellt hat. Und eine, was ich in meinem Beruf ist, dass die Dinge sehr schnell gehen kann, heute auf morgen, in beide Richtungen. Deswegen immer wach sein, aber in meine Tage, tägliche zu Hause einfach genießen, mit den Kindern einfach da zu sein, weil ich jetzt zu Hause bin und einfach diese Rolle als Daddy zu übernehmen und die wirklich zu unterstützen, wo ich kann. Weil wir wissen, morgen kann ich weg sein.
Jetzt kennen wir Sie natürlich alle sehr gut aus Ihrer Zeit als Cheftrainer beim LASK, äußerst erfolgreiche Zeit und dann haben Sie eben die weiteren Schritte in Ihrer Karriere gesetzt. Wenn Sie das jetzt mal kurz die letzten paar Jahre umschreiben, England in der Türkei gewesen, jetzt zuletzt bei Watford engagiert. Wie hat sich vielleicht der Trainer Valerio Ismail in den letzten Monaten, Jahren bei diesen ganzen Engagements weiterentwickelt? Was sind vielleicht die Learnings, die in diesem doch sehr speziellen Beruf Fußballtrainer zu bewältigen sind?
Ja, viel gelernt, weitergekommen auch persönlich, viel ruhiger geworden in viele Situationen, die Dinge nicht mehr so enge zu sehen, und auch in meine Philosophie auch weitergekommen, hat man gesehen in die letzten zwei Stationen mit Beşiktaş und Watford mehr Ballbesitz orientieren, mehr Lösungsansätze zu finden mit dem Ball. Also das ist eine permanente Evolution, aber das Spiel hat sich so wirklich so entwickelt, dass du auch selbst als Trainer weiterkommst. Ich glaube, dass Guardiola und De Zerbi in England haben auch das Spiel komplett geprägt, was den Ballbesitz betrifft. Viele Trainer haben viele Ideen genommen. Das heißt, es war man viel mehr beschäftigt, Lösungsansätze zu finden, auch mit dem Ball, gegen den Ball, wie man presst und diese Flexibilität auch. Das hat man gesehen. Noch bei LASK, diese aggressive Einlaufen hat super funktioniert. Jetzt mittlerweile, die Mannschaft wollen diese aggressive Einlaufen, um rauszuspielen. Das heißt, du musst vorsichtig sein, dass du nicht mehr so einläufst, wie du dich vorgestellt hast, weil der Gegner genau das, das möchtest. Die nützen der Torwart noch mehr. Also, das hat sich viele Dinge geändert. Die letzten 3-4 Jahre hat man deutlich gesehen. Und dann ist es immer die Balance zu finden. Was brauchst du? Wann reagierst du? Wann bist du in aggressive Pressing? Wann musst du dich fallen? Es ist immer eine konstante Bewegung in das Spiel. Und eigentlich diese Thematik, die wir gerade gesprochen haben, über diese Flexibilität, die EM reflektiert eigentlich eine ganze Saison in einem Verein. Aber haben wir die kurze Form, weil die Spiele nur 90 Minuten dauern.
Ja, das ist genau das, was Sie gerade angesprochen haben und David, du hast es auch schon erwähnt. Das Spiel entwickelt sich einfach stetig weiter und aktuell ist sehr viel Flexibilität gefragt und das macht auch den Sport einfach so schön.
Ja, absolut. Ich meine, das ist ja das Spannende im Fußball, weil man immer wieder auch in den vergangenen Jahren das Gefühl hatte, jetzt hat irgendwer so die Perfektion erreicht. Also erinnere dich an Barcelona damals mit Guardiola. Jetzt auch Man City, auch bei Liverpool unter Klopp, auf eine andere Art und Weise konnte man meinen, okay, das ist jetzt auch irgendwie so, dass du nicht mehr viele Punkte findest, die du verbessern kannst. Bei Real war es irgendwie nie so, ja, sehr erfolgreich, aber es war irgendwie die ergebnistechnische Perfektion, aber jetzt nicht die Spielweise. Aber trotzdem immer wieder so Gipfel einer gewissen Ideologie. Und momentan ist es so spannend, weil eigentlich keine Mannschaft und kein Trainer mit so einer ganz klaren Richtung durchkommt. Also du merkst, jeder braucht auch diese paar anderen Elemente in unterschiedlichen Gewichtungen, um wirklich erfolgreich zu sein, weil auch die Anforderungen so unterschiedlich sind, weil du nicht in einer Liga mit einem Spielstil so dominieren kannst oder in verschiedenen Wettbewerben sogar. Und das finde ich wahnsinnig interessant, weil sich momentan eigentlich die Vielfalt auch in einzelnen Mannschaften zeigt.
Valera, gibt es da vielleicht einen Trainer, den Sie unglaublich gerne bei seiner Arbeit zusehen? Sie haben Guardiola schon angesprochen, Sie haben die Zerbi angesprochen, David hat Jürgen Klopp erwähnt. Alle erfolgreich, aber alle haben einen bisschen anderen Ansatz, ein bisschen eine andere Idee. Gibt es einen, wo Sie sagen, jetzt spielt wieder Mannschaft X, die wird gecoacht von Trainer Y. Das ist genau mein Ding aktuell, das schaue ich mir so gerne an.
Nein, ich bin immer offen für Trainer, die auch neue Ideen reinbringen, die versuchen, Dinge zu ändern. Und zuletzt, ich glaube, dass De Zerbi hat wirklich viel geändert, hat viele Mannschaften ermutigen, der Pressing, der High Press von der Gegner zu akzeptieren und Lösungen zu geben, wie man das lösen kann. Und wie ich gesagt habe, viele Mannschaften danach auf einmal haben auf Ballbesitz gespielt. In der Championship hat man gesehen, wo ich gekommen bin, 2020, das war wirklich 70% der Mannschaft hat wirklich direkte gespielt und hoch und Zweikämpfe und mit Watford, das war wirklich umgekehrt, dass 80% der Mannschaft haben Ballbesitz gespielt, dadurch, dass du Leicester, Leeds, Southampton in der Liga plus andere Mannschaften, die wirklich Norwich, Hull City, die sie in diese Richtung entwickelt haben. Und dann hat man deutlich gesehen, auch wie die Liga sich komplett geändert hat. Die Mannschaft, die nur direkte gespielt haben, waren im unteren Bereich. und die Mannschaft in Ballbesitz waren in oberen Bereich. Und dann, das war klar zu sehen, der Einfluss von der Premier League in die, diese europäische Fußball und europäische Trainer ist, ist immens. Also ich denke schon, dass die, die solche Trainer werden prägen. Ich bin, es wird interessant zu sehen, dass der Serbi sollte nach Frankreich gehen, nach Marseille, mit dieser neuen Philosophie, ob da auch die Franzosen auch diese Philosophie verfolgen werden.
Valerio, wie sehen Sie da die deutsche Bundesliga? Weil das ja in den vergangenen Jahren, besonders in der abgelaufenen Saison, ein Riesenthema war, dass die Trainer innovativ sein mussten. Also vor allem jene, die nicht bei Bayern waren, sondern bei anderen Clubs, die irgendwie herankommen wollten. Also mit weniger finanziellen Mitteln als zum Beispiel in der Premier League, mit einer Spielidee, mit einer klugen Kaderplanung erfolgreich zu sein. Gab viele Anläufe und jetzt hatten wir eine Saison mit Bayer Leverkusen und mit Stuttgart, Xabi Alonso und Sebastian Hoeneß, die echt mit einer klaren Idee, mit einer mutigen Idee auch erfolgreich waren. Ist das irgendwie auch sowas, worauf man in Deutschland vielleicht lange gewartet hat und was man jetzt einfach sehen konnte?
Ich glaube, das ist, was du gerade ansprichst, es ist klar zu sehen, das ist eine neue Tendenz, dass Xabi Alonso eigentlich war der Auslöser für was passiert gerade auf der Trainermarkt, dass jetzt Bayern München gerade mit Company diese Profil sucht, Dortmund mit Nuri Sahin, ehemalige Topspieler, der erfolgreich war, der Werdegang als Trainer so langsam herangegangen ist, dass man jetzt sich zutraut, diese Wege zu gehen, dass das jeder möchte seine Xabi Alonso jetzt finden. Und es geht auch rüber nach England mit Özeller, der jetzt nach Brighton neuer Trainer wird. Das ist jetzt eine Tendenz. Wir werden sehen, wenn diese Trainer-Companies sein, sind in der Lage, erfolgreich zu sein wie Xabi Alonso, dann kann man sagen, dass jetzt die Tendenz ist komplett gerutscht in ein anderes Profil vom Trainer. Sonst es wird nur eine Mode und es wird nur wieder danach ein anderes Modell vom Trainer wird auf den Markt kommen. Aber ich bin auch sehr gespannt jetzt, was da kommen wird diese Saison, weil viele Vereine haben mutige Entscheidungen getroffen. Wie gesagt, irgendwann, die Idee ist gut, der Plan steht, ja, ein junger Trainer mit Ideen, von hinten heraus Fußball zu spielen, dominante Fußball. Die Ergebnisse würden dann entscheiden, ob man dann diese Feste an den Plan festhält oder nicht.
Ja, Trainer, der selber mal als Spieler recht erfolgreich war, auch schon Trainerstationen hinter sich hat, würde jetzt eigentlich auch für Valerio Ismail sprechen. Also aktuell erfüllen Sie das Profil, Valerio, vom gesuchten Trainer. Jung?
Ja, genau. Ja.
Kann man
ja
auch sagen.
Ja, ja. Ich werde 50 nächstes Jahr, also danke.
Ja.
wenn ich jung mit 50, dann weiß ich nicht, was die anderen mit 38 sind oder 31. Ne? Ich gehöre schon zu der Kategorie erfahrene Trainer, aber mit junge Idee und immer wieder bereit, auch sich anzupassen für erstmal, was deine Mannschaft in der Lage dir zu geben, was hast du für Möglichkeiten auf dem Transfermarkt zu machen für Transfer und auch die Erwartungshaltung, die du in eigenen Verein hast. Was ist die Ziel? Und ich glaube, dass als Trainer muss ich an das anpassen. Und wenn er das verstanden hat, wie alles funktioniert, dann die Wahrscheinlichkeit, dass dein Erfolg größer wird.
Dann wünschen wir Ihnen natürlich alles Gute für Ihre Zukunft als Trainer, dass wir Sie bald wieder auf der großen Bühne des Fußballs sehen. Wollen aber natürlich noch einen Ausblick machen, was die Europameisterschaft betrifft. Die nächsten Spiele, die anstehen, vor allem für die Franzosen. Es geht gegen Holland, die sich stark präsentiert haben im Spiel gegen Polen. Und dieses Spiel überhaupt ein Spiel auf hohem Niveau gewesen, zumindest wie ich finde, ohne Trainerschein. Wie glauben Sie, kann sich dieses Turnier für Frankreich in den kommenden Spielen entwickeln?
Ich glaube, das Spiel gegen Holland wird erstmal eine Leistung gegen eine Mitfavorit für den Titel. Wenn du da eine klare Zeichen setzen kannst, dann bist du erstmal qualifiziert für die nächste Runde. Dann kannst du deine Gruppe besser verwalten, wo du Spielzeit gibst für andere Spieler für das dritte Spiel und dich perfekt vorbereiten für den Achtelfinal. Ich glaube, dass dieses Spiel wird sehr, sehr, sehr wichtig für nicht nur für das Ergebnis, aber auch taktikweise, wie die Franzosen in der Lage, flexibel zu sein. Vielleicht wird Holland mehr Ballbesitz haben, ist man in der Lage, mehr zu verteidigen, mehr zu pressen und mehr aus der Konter zu agieren. Wird Kylian Mbappé spielen? Wenn er spielt, wird er 100% sein? Ich glaube, dieses Spiel wird so viel Frage offen lassen und nur nach dem Spiel werden wir alle Antwort bekommen.
David, wie vielleicht das beste Spiel der Gruppenphase auf dem Papier? Frankreich, Niederlande. Was die Spielweise betrifft, was die Qualität betrifft, ist es für mich mit das Interessanteste in der gesamten Gruppenphase.
Ja, vor allem,
wenn die österreichische Brille weglässt, aber dadurch umso mehr, weil es in der gleichen Gruppe ist.
Genau, und weil es eben auch diese Gruppe ist, wo die Teams extrem hoch gerankt sind im internationalen Ranking. Wie siehst du Österreich-Polen? Jetzt das nächste Spiel der Österreicher, wird davon gesprochen, ein Pflichtsieg? Oder 3 Punkte sollten her, weil wenn man auch die anderen Gruppen sich anschaut, okay, Rumänien hat zum Beispiel schon 3 Punkte geholt. Ja. Also wenn es dann Richtung Gruppendritten geht, müssen Punkte her.
Ja, 4 der 6 Gruppendritten werden es schaffen. Dafür wirst du ja wahrscheinlich einen Sieg brauchen. Und das ist das Spiel. Also, ich glaube, es ist ziemlich einfach. Polen ist der schwächste Gegner in dieser Gruppe.
Aber nicht zu unterschätzen.
Nicht zu unterschätzen und ich finde auch nicht zwingend schwächer als Österreich. Also da muss man immer aufpassen, aus welcher Perspektive man es sieht, weil es die Polen genauso sehen. Also für die gilt ja das Gleiche. Wenn wir ein Spiel gewinnen, dann ist es das gegen Österreich. Und ich halte Polen für einen sehr komplizierten Gegner. Ja, viel Routine drin, wenn man sich die Länderspielerfahrung ansieht im Kader, dann haben die Polen in Summe, wenn man alle addiert, um die 200 Spiele mehr Erfahrung als die Österreicher. Man natürlich ohne Alaba und Schlager, das hat Einfluss, ist klar. Lewandowski wahrscheinlich wieder fit. Das ist eine Mannschaft, die auch sehr gut reagieren kann. Und deswegen wird es, glaube ich, für Ralf Rangnick schon spannend, Pläne zu finden, auch wieder im Spiel zu reagieren. Bin auch gespannt, wer da das Kommando übernehmen wird. Das ist mir nicht so klar. Also du hast spielstarke Akteure, Michalinski von Napoli im Mittelfeld als Beispiel. Sehr interessante Aufgabe und ich glaube auch aus taktischer Sicht sehr kompliziert für die Österreicher.
Valerio, wie sehen Sie die Ausgangssituation Österreich-Polen? Interessiert uns natürlich auch noch Ihre Sichtweise auf dieses Spiel.
Für die beide Mannschaften ist eine Siegpflicht, wenn du die Chance haben willst, weiterzukommen, zumindest der beste Dritte zu sein. Du musst gewinnen. Du musst 3 Punkte, weil ich glaube nicht, dass mit 3 Punkten du wirst durchkommen. 4, 6, wenn du auf einmal jede gegen jede gewinnen kannst, dann wird sich auf die letzte Spieltag. Aber ich glaube, dass diese Mentalität muss jetzt sein, wo ich sage, okay, wir müssen das Spiel gewinnen. Wir müssen einen Plan entwickeln, dass wir das Spiel gewinnen. Ob wie wir das spielen, ob unsere Pressing funktioniert, auch unsere Umschaltspiel funktioniert, dann müssen wir Plan B haben, Flexibilität zu sein und vielleicht haben wir mehr Ballbesitz, dann müssen wir Lösungen finden in den Ballbesitz, aber einen Weg finden, um das Spiel zu gewinnen. Und wenn du dich nicht diese Wege finden kannst, dann musst du die kreieren.
Ja, und David hat es angesprochen, die Routine, die spricht wohl eher für die Polen in diesem Duell. Was ich ja ganz spannend finde bei der Europameisterschaft aus österreichischer Sicht, dass ein sehr routinierter Spieler, David Alaba, dabei ist und als Non-Playing-Captain auf der Bank sitzt. Weil hätten Sie das gemacht, einen Typen wie Alaba mitzunehmen, auf die Bank zu setzen? Welche Aufgaben hätten Sie ihm umgehängt? Wie wichtig ist der für die Mannschaft vielleicht genau in so einem Spiel, wo es dann darum geht? Erfahrung, Routine, der bringt das mit, aber wie Ruhe, bringt er das aufs Feld?
Ja, die Ruhe, die Wahrheit ist immer auf dem Platz. Alaba kann bis zum Anpfiff Wirkung haben auf die Spieler, aber am Ende des Tages ist die Qualität auf dem Platz, wird sich zeigen und das vermisst man einfach. Von hinten heraus, die Geschwindigkeit, die das Spiel zu lesen, die Ruhe im Spielaufbau und das hast du nicht. So, dann musst du eine Lösung finden, wie kannst du das weiter bekommen? Was musst du nachgeben, dass du diese Qualität hältst? Seine Part ist klar, neben der Platz dann wirklich dann als Führungspersönlichkeit. Ich weiß es nicht, wie weit seine Einfluss ist in der Mannschaft, aber es sieht so aus, dass er sehr sehr wichtige Mann für alle. Das heißt, wahrscheinlich führt er sehr sehr viel Einzelgespräch, ja, um die Sicherheit zu den Spielern zu geben, vielleicht Rat zu geben, mit dem Druck umzugehen, mutiger zu werden. Also das macht immer Sinn, je nach Stärke von der Spieler innerhalb der Mannschaft. Ja. Wenn das gewollt ist von der Mannschaft, weil manchmal ein Trainer will eine Sache, aber die Mannschaft hat eine andere Reaktion. Also das muss schon alle gemeinsam diese Entscheidung treffen. Macht Sinn, macht keinen Sinn. Und sieht so aus, dass das hat Sinn gemacht für Österreich.
Also definitiv eine spannende Rolle, die David Alaba da auch einnimmt in diesem ganzen Konstrukt des österreichischen Teams.
Ja, absolut. Also ich finde die Idee nachvollziehbar. Ich finde es auch irgendwie schön, dass Ancelotti das unterstützt und da irgendwie auch darauf vertraut, dass trotzdem die Reha, die Regeneration von Alaba gleichzeitig vorangeht. Und irgendwie wissen alle, glaube ich, Ancelotti, Rangnick mit all ihrer Routine, was hilft und was nicht. Also das ist schon irgendwie schlüssig. Interessante Idee, aber irgendwie auch nachvollziehbar.
Ja, eine interessante Rolle, eine interessante Europameisterschaft haben wir bisher gesehen. Wir freuen uns natürlich auf die kommenden Spiele, hoffen, dass Österreich aus der Gruppe rauskommt, hoffen auch, dass Frankreich aus der Gruppe rauskommt. Die ist ja auch noch nicht durch, diese ganze Geschichte. Valera, ich kann Sie jetzt nicht gehen lassen, bevor Sie uns nicht Ihren Tipp als Europameister sagen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht allzu überraschend, was kommen wird.
No, es ist wirklich schwierig zu sagen. Wenn ich das jetzt wusste, würde ich jetzt im Lottoschein holen und
aber für Frankreich kriegt man nicht allzu viel. Aber das kann ich Ihnen ja sagen.
Aber hat man gesehen, kann alles schnell passieren. Mbappé hat sich gestern verletzt, jetzt gibt es eine Fragezeichen. Das heißt, bis zum nächsten Spiel, es wird nur neue Diskussionen aufkommen, Unruhe rund um die Mannschaft. Natürlich, ich sehe Frankreich als Mitfavorit am Ende. Deutschland mit der Heime EM kann beflügeln, wenn man die zweite Spiel bestätigt. Wobei muss man sehen, wer der Gegner wirklich stärker wird, dann wie man sich präsentiert. England nicht zu unterstützen mit Bellingham, Saka, Foden, Kane. Also da ist auch eine unglaubliche Mannschaft auf Papier. Und eigentlich, ich bin enttäuscht von dem ersten Ergebnis, aber Belgien war meine geheime Favorit, weil diese Mannschaft vom Kader, wenn du siehst, der Kader, die 23 Spieler, das ist unglaublich, was für Qualität da drin ist. Das ist unglaublich und deswegen hat man gesehen, so, das hat mit Belgien erwischt gestern. Ich hoffe, dass die weiterkommen, weil diese Mannschaft hat eine unglaubliche Potenzial.
Gut, und wir erinnern uns ja auch an die letzte Weltmeisterschaft, da hat Argentinien das erste Spiel gegen Saudi-Arabien
genau.
verloren. Genau. Also genau. Es ist noch alles möglich und die Portugiesen sind ja auch noch dabei, die eine sehr spannende, spielstarke Mannschaft auf das Feld bringen. Also die Europameisterschaft hat definitiv in sich. Valera, dankeschön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Jetzt heißt es wieder Daddy, Time, Kinder von der Schule abholen, ab ins Turntraining.
Ich habe noch eine Stunde Zeit.
Ja, na dann genießen Sie jetzt die Freizeit.
Genau.
Machen Sie das und danke schön für Ihre Zeit und dass wir uns bald wiedersehen. Alles gut. Dankeschön. Danke.
Ciao, servus. Ciao.
David, auch danke, dass du heute dabei warst. Dankeschön, dass Sie heute wieder dabei waren beim Podcast, beim Audiobeweis. Und wenn Sie sich das Ganze als Video reingezogen haben, dann freut uns das noch umso mehr, weil wir haben uns heute extra schick gemacht. Die nächste Folge, die kommt in Bälde. Bleiben Sie dran. Einfach abonnieren, die Glocke drücken und dann wissen Sie alles, was Sie wissen müssen zur Europameisterschaft. Das war's für heute.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.